Hallo und herzlich willkommen beim Ballesterer Podcast. Mein Name ist Nikolas Lendl und heute geht es auch bei uns im Podcast einmal mehr um die Fußballstadt London. Nachdem wir in unserer ersten Episode begleitend zur aktuellen Ballesterer Bibliothek mit Timo und Alex über ihre Recherchereise gesprochen haben und uns für die zweite Folge mit den Kollegen von When Saturday Comes wahre London-Experten an die Seite geholt haben, steht heute zu Beginn vor allem eine Person im Fokus, nämlich Oliver Glasner. Glasner ist am 28. August 1974 in Salzburg geboren und aktuell der einzige österreichische Trainer in der Premier League. Seit Februar 2024 betreut der 50-Jährige den Hauptstadtclub Crystal Palace. Seine Trainerkarriere startete Glasner als Co-Trainer bei Red Bull Salzburg im Jahr 2012. Von den Bullen ging es über die SV Ried und den LASK in die deutsche Bundesliga nach Wolfsburg. Nachdem Glasner den VfL in der Saison 2020-21 in die Champions League führte, ersetzte er bei der Eintracht aus Frankfurt seinen Landsmann Adi Hütter. In Frankfurt feierte Glasner seinen bislang größten Erfolg. Nach Siegen über Betis Sevilla, den FC Barcelona und West Ham konnte das Team im Finale der Europa League die Glasgow Rangers bezwingen. Glasner wurde damit der dritte Österreicher, dem es gelang, einen Europapokal als Cheftrainer zu gewinnen. Im Sommer 2023 gingen Frankfurt und Glasner getrennte Wege. Anfang dieses Jahres folgte dann der Ruf aus London. Wie es zum Engagement bei Crystal Palace kam, erzählt Oliver Glasner nun persönlich.
Das ist schon häufiger gesagt, also mir ist nicht darum gegangen, dass ich jetzt irgendwie Trainer in der Premier League bin. Also ich habe mir sehr lange Zeit lassen und es gut überlegt, dann auch diesen Schritt zu machen. Sondern für mich geht es darum, Oliver Glasner in der Premier League sein zu können. Mit, genauso wie bei jedem Spieler, mit seinen Stärken und seinen Schwächen. Und dann war da immer dran an mir. Und da quasi meine Ideen mit meinem Team, mit den Spielern umsetzen zu können. Und das war bei diesen Gesprächen, war das immer relativ klar. Und da bin ich auch sehr straight und sage, wenn das ein Club nicht will, ist okay, aber dann bin ich der falsche Mann. Und ich sage dann auch immer wieder, ist wieder, was mir wichtig ist im täglichen Umgang. Also das eine ist die Fußballphilosophie, das ist sicherlich ein wichtiger Teil. Für mich der Umgang mit den Leuten ist nur viel wichtigerer. Also wir haben jetzt knapp 25 Spieler hier. Wir haben Minimum das Gleiche an Staff rundherum. Also du hast eigentlich täglich mit 50, 60 Leuten zu tun und dann ja, das alles zu managen. Das sind wahrscheinlich auch Manager.
Als Manager betreut Glasner nun Crystal Palace. Seit 1905 existiert der Club aus dem Süden Londons und trägt seine Heimspiele seit genau 100 Jahren im Selhurst Park aus. Doch nicht nur das macht den Verein sehr speziell.
Crystal Palace ist sehr familiär, also, wenn man das so sagen kann. Natürlich haben wir eine internationale Eigentümerstruktur mit den kleinen Amerikanern, aber es ist jetzt so in den Strukturen relativ klein gehalten. Es sind sehr kurze Wege. Es gibt noch einen Sportdirektor und einen Chairman und mich, sage ich, wo wir uns einfach abstimmen, wenn es sportliche Entscheidungen gibt. Und es ist auch das Stadion, es ist sehr traditionell. Es ist ja sehr, wenn man da hingeht, und es waren schon viele aus Österreich dort, die wir in Frankfurt besucht haben, die sagen, das ist natürlich nicht so groß und nicht so laut, aber die Stimmung, diese Nähe, die wir da beim Platz haben, wir haben das Gefühl, wir können das Spiel angreifen, das ist ein besonderer Flair. Wo ich überhaupt glaube, dass das so ein bisschen der Flair des englischen Fußballs nach wie vor ist. Also wir sind in ein paar Stadien, das sind einfach die Umkleiden ganz klein, es wird ganz klein. Denken oft in den Stadien, sind nur diese Metallsteher drinnen, das glaube ich auch in Österreich schon gar nicht mehr gibt. Und irgendwie passt es daher. Ja? Es ist so, das merkt man, ein riesiger Kult und Tradition um den Fußball. Fußball hat einen wahnsinnig hohen Stellenwert.
Erfolge konnte Glasner bei seinen vorherigen Stationen stets verbuchen. Crystal Palace übernahm Glasner im Februar auf dem 15. Platz. Am Ende beendeten die Eagles die Saison auf Rang 10. In der aktuellen Saison liegt man nach 15 Runden knapp über den Abstiegsplätzen. Nach einem sehr durchwachsenen Saisonstart gelang dem Team erst am 8. Spieltag gegen Tottenham der erste Sieg. Zuletzt hat man sich aber stabilisiert und etwa Meister Manchester City ein Unentschieden abgerungen. Konkrete Ziele für die kommende Zeit nennt Glasner jedoch keine, denn
erst einmal ist im Fußball bei mir immer alles anders gekommen, wie ich mir gedacht habe. Ich versuche das so im Hier und Jetzt so gut, wie es geht, zu machen. Sag auch hier, ich habe mir jetzt in meiner bisherigen Trainerkarriere schon viel, viel mehr erreicht, wie ich jemals gedacht habe. Also was in der meine erste Station, also war ja Co-Trainer in Salzburg, nach 2 Wochen in Düdelingen ausgeschieden, also die ganz schnell zu Ende sein können. Dann nach Ria, das erste Spiel gewonnen, dann 8 Spiele, 5 verloren. Mit LASK zugegangen in die zweite Liga in Österreich und von der zweiten Liga dann in der deutschen Bundesliga die Champions League erreicht, die Europa League gewonnen und jetzt in der Premier League Trainer zu sein. Und wie gesagt, also es hat ja jetzt, ich glaube, der Ralf Hasenhüttl war bisher der einzige Österreicher in der Premier League, der aber selber in Österreich nie trainiert hat. Also jetzt wirklich diesen Weg aus zweiter Liga Österreich, erster Liga Österreich, über deutsche Bundesliga in die Premier League, das hat es in der Geschichte von Österreich noch nie gegeben. Ich habe selber nicht geglaubt, hätte es mich gefragt, wie in der zweiten Liga Trainer war. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Also von dem her habe ich das nicht geplant. Also das ist jetzt nun keine, über 2 Jahre in der ersten Liga, 4, 6, das ist jetzt 7 Jahre aus. Hätte ich gesagt, ist nicht möglich. Es ist doch möglich gewesen und worden, mit ein paar sehr interessanten Zwischenstopps sozusagen, sehr erfolgreichen Zwischenstopps und einfach einen Verein in seiner Entwicklung voran mitzugestalten. Das ist eigentlich das so, wo ich sage, und das muss jetzt dann so im Nachhinein, ist mir das, in Ried war ich nur 1 Jahr, aber ich glaube beim LASK sehr gut gelungen, auf dem Weg wieder in die Spitze des österreichischen Fußballs zu begleiten. In Wolfsburg, wie sie diesen Schritt auch zu den Top 4, wir waren dann Vierter, mit Frankfurt dann zu sagen, okay, großer Traditionsverein und man natürlich mit dem Europa-League-Sieg und dann erstes Mal Champions League, einfach auch da diesen Club weiter wieder mitzugestalten. Das ist das, was man, und das ist jetzt auch das, was ich bei Crystal Palace möchte. Den Club dabei, wenn man dann sagt, irgendwann, es waren 2 Jahre, es waren 3 Jahre, es waren 4 Jahre. Oliver Glasner hat mit seinem Team einen guten Beitrag geleistet, den Club voranzubringen. Dann muss ich sagen, dann bin ich happy.
Das Gespräch führten Timo Yildiz und Alexander Danzinger im Rahmen ihrer Recherchereise nach London. Noch mehr über Oliver Glasner erfährt ihr in der aktuellen Ballesterer Bibliothek. Dort erzählt Glasner, wie er mit dem medialen Druck umgeht, beschreibt die Fankultur in England und verrät, ob er sich vorstellen kann, eines Tages Trainer der österreichischen Nationalmannschaft zu sein. Die Ballesterer Bibliothek zur Fußballstadt London ist weiterhin überall erhältlich und auch bei uns ist noch nicht Schluss. Denn zuletzt hört ihr nun noch ein Gespräch mit Kurt Reichinger. Kurt ist seit über 50 Jahren glühender Anhänger der Queen's Park Rangers. Für die Ballesterer Bibliothek begab sich Kurt auf eine Spurensuche zwischen VHS-Kassetten und Briefkuverts. Am Anfang war die Sonntagszeitung, das ist der Titel deines Textes in der aktuellen Ballesterer Bibliothek. Du schreibst darin über deine Liebe zu den Queen's Park Rangers. Vielleicht könntest du am Anfang ein wenig für uns skizzieren, wie du damals in den 70er Jahren zum Verein gefunden hast überhaupt?
Ja, ich war grundsätzlich in Wien Sportclub-Anhänger, Wiener Sportclub, das bin ich heute noch. Habe aber auch meine Fühler schon als Kind oder Jugendlicher ausgestreckt, insbesondere nach England, aufgrund der Stimmung, aufgrund des aggressiven Fußballs, des direkten Fußballs und habe da halt anfangs die Tabellen, die halt in den Zeitungen abgedruckt waren, mir angesehen und da ist mir eben der Name Queen's Park Rangers ins Auge gestochen und ja, ich habe dann als Kind einfach diesen Verein zu meinem gemacht und wie im Artikel auch angesprochen, war das kein Verein, der jetzt in der Schule schon besetzt war. Also das waren eben die Liverpools und Manchester Uniteds und Arsenals dieser Welt, wo andere Anhänger waren. Und ich habe mir eben die Queen's Park Rangers ausgesucht damals.
Und woher stammt so das damalige Wissen über den englischen Fußball? Also was hat man zu der damaligen Zeit aus Wien mitgekriegt über den Fußball in England?
Ja, das waren kleine Ausschnitte im ORF, Samstag-Sonntag-Sport, wo hin und wieder deutsche Bundesliga die Tore gezeigt wurden oder eben auch von England. Und Da war halt diese Stimmung, die Gesänge im Hintergrund, einfach ganz was anderes, als ich kannte, sowohl aus Österreich als auch ja, von Besuchen in Deutschland mit meinem Vater, der Bayern München Anhänger war. Also das war eine ganz andere Welt, die mich einfach sehr tief berührt hat.
Jetzt hast du es vorher auch schon angesprochen, du hast am Anfang einfach die Ergebnisse in der Sonntagszeitung kontrolliert. Wie schwierig und kompliziert war generell das Fansein für dich damals? Ja.
Es war anfangs ja vielleicht noch kein Fan sein, sondern einfach einem Verein halt zu folgen, die Ergebnisse anzusehen, das Auf und Ab in der Tabelle anzusehen. Anfangs war es sicher sehr schwer. Also ich habe den Verein ja das erste Mal im Cupfinale gesehen. So wirklich, 81, 82 war das im Fernsehen eben auch im Österreichischen. Ab da, kann man dann sagen, wurde ich zum Fan, obwohl ja dieser Begriff Fan jetzt vielleicht nicht ganz das Richtige ist, aber da bin ich dann mehr eingetaucht in den Verein und hab dann auch versucht, Informationen zu bekommen über englische Fußballmagazine, über das Programm des Vereins dann auch, also diese Stadionprogramme, die lange Zeit gesammelt habe und habe auf die Art und Weise eben ja immer mehr eintauchen können in den englischen Fußball, aber auch in die Rangers selbst.
Wenn du das jetzt einfach mit heutzutage vergleichst, wo die Informationen irgendwie allgegenwärtig sind, also gerade Social Media, glaube ich, spielt hat einen großen Einfluss. Was macht das mit dir? Vermisst man da vielleicht stellenweise sogar ein bisschen so das simple vergangener Jahre?
Naja, es war zwar nicht nur simpel, sondern auch schwierig und mühsam zum Teil. Also man hat halt Programme oft Wochen später erst bekommen, wo man das Ergebnis schon lange gekannt hat. Selbiges galt für Fußballzeitschriften aus England, die halt in aller Regel outdated waren, bis die in Wien angekommen sind. Da ist man heute halt viel, viel dichter dran, bekommt halt jede notwendige und unnotwendige Nachricht quasi in Echtzeit aufs Handy oder aufs Tablet. Also so als Fan dem Verein zu folgen, ist heute definitiv leichter. Es war früher halt vielleicht ein bisschen mehr Fußballromantik dabei, wo man halt wirklich Briefe geschrieben hat nach London. Man, es gab ja auch noch kein Internet. Telefongespräche waren extrem teuer. Das heißt, ja, man hat Briefe geschrieben, man hat sie Listen schicken lassen, die zum Teil handgeschrieben waren, welche Schals es zu kaufen gibt oder ähnliche Dinge. Also das war wirklich noch ja, so Brieffreundschaft mit einem Verein eigentlich fast.
Und wann ging es dann für dich zum ersten Mal live zu den Queens Park Rangers nach London?
Live ist es dann angegangen, so mit 19, 20, also das war so 84, 85, also so in dem Alter, wo Interrail quasi eine sehr gute Möglichkeit war, Europa günstig kennenzulernen. Und da war das Ziel halt dann einen Monat lang eigentlich ja, Großbritannien, Irland. Und dort halt ja, sehr, sehr viele Spiele anschauen. Also nicht nur Queen's Park Rangers, sondern auch andere bis, ja, bis in die vierte Liga runter. Ist man halt dann mit dicken Büchern durch die Gegend gefahren und hat halt geschaut, wo spielen die Mannschaften, wie komme ich dorthin. Auch damals noch kein Internet. Das heißt, man ist mit Fahrplänen gesessen, mit Zugfahrplänen, mit Busfahrplänen. Hat versucht, Jugendherbergen zu finden oder hat halt am Bahnhof die Isomatte und den Schlafsack ausgerollt und hat sie irgendwo in ein Eck geschmissen und hat geschlafen. Das war damals alles relativ unproblematisch möglich.
Dann hast du zu dem Zeitpunkt auch zum ersten Mal die Loftus Road gesehen. Ich glaube, das ist ein großer Teil, was Greens Park Rangers irgendwie ausmacht. Spielen dort ihre Heimspiele seit 1917. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen was über den Ort.
Genau, ja, Loftus Road liegt im Westen von London, inmitten, ja, dieser typischen Backsteinhäuser, 2, 3 Stock hoch, dazwischen Wohnblocks. Und es sieht heute eigentlich mehr oder weniger so aus wie in den 80ern immer noch. Da hat sich relativ wenig verändert. Ist ein Stadion, das halt mitten in der Wohngegend liegt, wie es halt historisch so war, dass halt ja Stadien gebaut wurden und rundherum ist die Stadt halt gewachsen. Und ja, das Stadion ist eben immer noch dort und ist aufgrund der Platzverhältnisse dort praktisch nicht erweiterbar für den Verein. Das heißt, die Kapazität von 18.000 ist eh schon ausgereizt bis zum Gehtnimmer. Also man sitzt sehr eng dort. Und das Stadion ist halt irgendwo auch noch ein Link in die Vergangenheit, ein Link in meine Jugend, hinterm Tor, wo ich halt früher in den 80er Jahren am Stehplatz gestanden bin, waren zwischenzeitlich Sitzplätze oder mussten installiert werden nach dem Taylor Report und den ganzen Katastrophen in England, wo man halt sehr viel für Sicherheit getan hat. Mittlerweile gibt es auch wieder Safe Standing dort, also so eine neue Entwicklung, dass halt auch Stehplätze wieder erlaubt sind mit so vielen Wellenbrechern quasi, dass nichts mehr passieren kann. Also ja, das Stadion erinnert mich halt sehr an die Zeit der 80er und ja, auch das ist was mein Herz rührt. Ich stehe mir es halt nicht so auf die neuen Hochglanzarenen irgendwo an der Autobahn draußen.
Ja, jetzt finde ich ganz interessant, du hast das schon angesprochen, den Taylor Report. Vielleicht kannst du so ein bisschen uns einen genauen Einblick geben. Was hat das deiner Meinung nach, wenn du es jetzt vergleichst mit davor und deinen Besuchen danach in London, so mit dem Fußball in England gemacht?
Naja, sagen wir so, der Taylor Report war Ergebnis einer Untersuchung, ich glaube der Regierung sogar, nach den Katastrophen wie Hillsborough oder auch Heysel Stadion, wo sehr viel Verantwortung den anwesenden Anhängern zugeschoben wurde seinerzeit. Diese Katastrophen hatten aber auch sehr viel zu tun mit einer in die Jahre gekommenen, sehr maroden Infrastruktur in den Stadien. Es hat auch Brände gegeben, Bradford, wo viele Leute umgekommen sind, alte Holztribünen, mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen. Und da hat man relativ viel gemacht, also wirklich große Infrastrukturoffensive, würde man heute sagen, in den Stadien. Das ist allerdings auch einhergegangen mit massiven Restriktionen für die Fans. Zum Teil wird man wohl konstatieren können, zu Recht, weil halt diese Hooligan-Geschichte damals sehr am Kochen war und halt sehr viel Gewalt und ja, Konfrontationen zwischen den Fans gang und gäbe waren. Zum Teil hat man aber auch deutlich übers Ziel hinausgeschossen, dass halt jeder Stadionbesucher quasi Identity Cards gebraucht hat, dass quasi eine Vorauskriminalisierung von Fußballinteressierten stattgefunden hat, was ja sicher zu einer gewissen Zäsur im britischen Fußball, im englischen Fußball, also im Englischen eher geführt hat.
Mich würde dann vielleicht auch interessieren, du bist ja dann trotzdem ein großer Kenner der Fußballszene in London. Was würdest du sagen, macht so, wieso spielt der Fußball in London generell so eine große Rolle? Kann man das irgendwie greifen an irgendwelchen Sachen?
Gut, das ist eine Schwierige Frage. Ich denke mal, London ist halt ein, ja, ein unglaublicher Moloch mit, ja, weiß ich nicht, 25, 30 Millionen Leuten, die da im Nahebereich der Stadt wohnen. Die Vereine sind ja zum Teil auch in London Stunden auseinander, weil die Stadt so groß ist. Und ja, es haben sie halt so Stadtteilvereine, würde ich mal sagen, etabliert mit entsprechenden Rivalitäten natürlich auch. Was es jetzt so besonders macht, ich weiß nicht, ob es in Mailand oder in Glasgow oder in anderen Städten, wo es halt mehrere Vereine gibt, so viel anders ist als in London. Mich hat halt immer fasziniert, dass dieses Fußballgehen, Fußballbesuchen dort sehr dazugehört. Also wenn man am Samstag auf irgendwelchen Autobahnen unterwegs ist, auf Bahnhöfen in London ist, dann ist da halt ein Kommen und Gehen von Fußballfans, wo man Trikots ohne Ende sieht. Also man hat irgendwie den Eindruck, das halbe Land ist unterwegs zu irgendeinem Spiel. Und das ist ja quasi nicht nur die erste Liga, sondern das geht halt runter bis in die fünfte, sechste, siebte Liga, wo eben Auswärtsfans unterwegs sind im ganzen Land, jedes Wochenende. Und das schafft irgendwie auch eine gewisse Atmosphäre auf Autobahnen, auf Raststätten, ja, wo halt irgendwie auch so ein Gemeinschaftsgefühl fast entsteht, dass da halt auch andere Verrückte gibt, die unterwegs sind und dasselbe machen wie man selbst.
Ja, dann schauen wir vielleicht noch ein bisschen genauer auch auf die Queen's Park Rangers. Mich würde vielleicht ein bisschen interessieren, was macht den Verein denn so besonders? Was ist denn so die Atmosphäre rund um den Verein?
Also für mich ist es zum einen, dass es ein bisschen ein familiärer Verein ist, nach meiner Wahrnehmung. Es ist auch ein Verein, der ein bisschen auf der Kriegsspur des Erfolgs unterwegs ist, all die Jahrzehnte. Also es ist keiner der Vereine, die jedes Jahr Titel gewinnen, jedes Jahr im Europacup oder Champions League oder wie man es immer nennen möchte, spielen, sondern es ist halt einer der vielen, vielen Vereine, die ganz, ganz selten was gewinnen. Und das ist etwas, das ich von meinem eigenen Verein kenne und das ich aber auch von meinem eigenen Verein schätze, weil, also in Wien jetzt, mein Verein, das macht Siege, Erfolge, Titel viel, viel besonderer, als wenn man jedes Jahr Meister oder Cupsieger wird. Und die Freude ist dann viel größer und das Bangen gegen den Abstieg zu spielen löst fast mehr Emotionen aus, als ob ich jetzt Zweiter oder Dritter werde. Und das hat dieser Verein auch sehr. Und was anderes ist vielleicht auch noch, dass sich dieser Verein, egal wie er es geschafft hat, gegen diese Entwicklungen des modernen Fußballs zwar nicht ganz hat wehren können. Auch da gibt es natürlich Eigentümer, die in dem Fall aus Asien stammen, aus Asien kommen, wo halt Geld ja, von Stahlmagnaten hineinfließt oder von Formel-1-Bossen wie noch vor einigen Jahren. Aber nichtsdestotrotz ist er so ein Familienverein eigentlich geblieben. Und ja, diese Barcelona oder weiß ich nicht, Manchester United, Touristen, Tribünen, wo man Tickets nur mehr bekommt, wenn man Hotel und Flug mitbucht, und vielleicht eine Führung im Stadion macht um sehr viel Geld. Das ist halt dort noch nicht, der Fall. Und ja, ich hoffe, dass es auch nie so weit kommen wird dort. Aber das habe ich natürlich vor 40 Jahren nicht gewusst, als ich mir diesen Verein ausgesucht habe.
Ich wollte gerade sagen, du sagst noch nicht. Wie beurteilst du das generell oder wie empfindest du so die aktuellen Entwicklungen? Jetzt gerade die Premier League ist ja, glaube ich, gerade wirklich so der Konzentrationspunkt, wo der Fußball immer mehr zum Sport der Reichen wird und du sagst, es ist dieser Tourismus, fast schon dieser Fantourismus. Hast du das Gefühl, gerade so in England, dass sich der Sport so ein bisschen von seiner einzigen Anhängerschaft entfremdet?
Bis zu einem gewissen Grad ja, würde ich sagen, weil Season-Tickets einfach mittlerweile Kosten haben oder Preise haben, die ja nur mehr schwer zu stemmen sind für manche, glaube ich. Es ist mittlerweile sehr, sehr schwer, überhaupt Tickets zu bekommen. Also wenn ihr jetzt Manchester United Fan wäre oder ja oder Chelsea oder sowas. Ich glaube schon, dass die Vereine da sich ein Stück weit entfremden, ja, von den Fans. Ich glaube, man sieht ja zum Teil durchaus auch, dass Fans in untere Ligen ausweichen, dass es dort halt ja, Vereine gibt, die dann mehr Zuseher haben. Ja, andererseits, wenn das halt mein Verein ist, dann tue ich mir halt relativ schwer, da jetzt nicht mehr hinzugehen wahrscheinlich. Also auch wenn das jetzt Manchester United oder Chelsea wäre. Ich glaube, es ist schwierig, aber ja, ich habe auch keine Lösung für dieses Problem. Also es geht halt in Richtung einer Super League, wo eben die Barcelonas, Bayern Münchens und Manchester Cities dieser Welt spielen werden. Wie man da reinkommt, vielleicht ist es ja irgend so eine NBA oder NFL-mäßige Geschichte dann, dass man sie dort halt reinkauft, dass es nicht so wirklich Aufstieg, Abstieg gibt. Dass diese großen Teams halt dann vielleicht mit der zweiten Mannschaft in der Premier League spielen. Also, das kann schon eine Möglichkeit sein. Ja, für QPR sehe ich das im Moment nicht. Wir sind 24. in der zweiten Liga. Es ist niemand mehr hinter uns zurzeit. Also, die Sorge ist eher, ja, dass wir nächstes Jahr dritte Liga spielen.
Ich wollte gerade sagen, ist vermutlich eher eine Chance für die Vereine wie, sagen wir jetzt, QPR oder wahrscheinlich vielleicht sogar noch liegen drunter, dass sich einfach immer mehr Leute, die halt früher vielleicht zu Arsenal und Chelsea gegangen sind, halt sich, obwohl es natürlich weiterhin ihr Verein ist, trotzdem mehr in diese unteren Ligen bewegen, weil es dort irgendwie noch möglich ist, überhaupt an Tickets zu kommen, ohne irgendwie mehrere hundert Pfund zu zahlen.
Ist durchaus möglich, ja, so, dass das so eine Entwicklung ist. Bei QPR sind es so in aller Regel die ja, 14.000, die man so als Stammpublikum hat. Wenn man halt in der Premier League spielt, dann ja, könnte man natürlich mehr Karten verkaufen als die 18.000. Für eine Liga drunter reicht das Stadion natürlich bei Weitem. Aber nichtsdestotrotz versucht der Verein seit vielen, vielen Jahren ein neues Stadion ja, zu errichten. Man möchte halt im Westen Londons bleiben und ja, sucht halt da immer wieder nach geeigneten Grundstücken, wo halt dann auch nicht sofort Bürgerinitiativen entstehen, die das verhindern wollen. Ja, es gibt halt Property-Entwickler in London auch und ja, es ist natürlich eine extrem teure Stadt und so ein Stadion irgendwo hinzubauen, ist halt auch mit Kosten verbunden, die ja so ein kleiner Verein halt auch nicht so leicht stemmt. Insofern ja, hat sie das bisher immer zerschlagen, aber man hat jetzt zumindest ein neues Trainingszentrum errichtet und ja, auch das Stadion ist immer noch sozusagen ein Ziel des Vereins. Aber in der Nähe irgendwo in West-London. Also man will nicht eben irgendwo an die Autobahn raus. Ja.
Dann gehen wir vielleicht nochmal ganz kurz weg von diesen aktuellen Entwicklungen, nämlich unseren bisherigen zwei Folgen haben wir auch schon sehr viel geredet, und zwar über die Rolle, die Pubs spielen im Fußball, gerade in England. Wie hast du das mitbekommen? Wie ist das rund um QPR? Gibt es da auch diese Fan-Pubs, wo dann sich einfach jeder trifft vorm Matchday? Wie kriegst du das mit?
Es gibt natürlich diese Pubs, keine Frage. Man trifft sie aber, ist so mein Eindruck, überall, wo es irgendwas zum Essen und Trinken gibt. Also auch in irgendwelchen kleinen Burgerbuden und also überall sind quasi die Fans mit den blau-weiß gestreiften Heimtrikots anzutreffen. Aber es gibt natürlich schon in Stadionnähe einige Pubs, die dann so Anlaufstationen sind.
Und wie schaut dann vielleicht bei dir, wenn du jetzt in London bist und zu einem Spiel gehst, so ein klassischer Spielbesuch aus?
Ja, also Anreise mit der U-Bahn in aller Regel, Shepherd's Bush Station oder White City Station und dann halt so durch die Gässchen gehen. Ja, je nach Zeit auch einmal in ein Pub rein, und dann halt einfach vorm Stadion diese Stimmung einsaugen. Es kommen dann eben die Busse mit den Mannschaften, der eigenen Mannschaft und auch des Gegners. Man schaut kurz rein in den Fanshop, ob man wieder irgendwas erstehen kann. Weil auch der Store dort ist noch nicht so ein richtiger Superstore, sondern erinnert eher so an einen kleinen Nah und Frisch, wo es halt QPR-Utensilien gibt. Und versuche halt einfach, ja, diese Stimmung aufzusaugen, weil so oft bin ich eben auch nicht drüben.
Ja, jetzt bist du seit dann fast 50 Jahren QPR-Fan. Was ist denn so in der Zeit dein schönster Moment als Fan?
Also ein Highlight war sicher der Aufstieg in die Premier League im neu gebauten Wembley Stadion, wo ich vorher noch nie war, gegen Derby County 2014, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, wo ja trotz roter Karte irgendwann in der zweiten Halbzeit ein 0:0 gehalten werden konnte und ja ein paar Sekunden vor Schluss dann spektakuläres Siegestor zum 1:0 und dann Aufstieg in die Premier League. Also das war sicher ein Highlight. In Wirklichkeit bin ich aber gern auch auswärts mit unterwegs im Supporters Club Bus. Ja, weil ich einfach auch so ein bisschen eine Groundhopper-Seele habe und gerne neue Plätze kennenlerne. Und ja, es macht einfach Spaß, auswärts mit dem Verein mitzufahren.
Ja, jetzt waren wir ein bisschen in der Vergangenheit, schauen vielleicht noch ganz kurz zum Ende in die Gegenwart und dann auch in die Zukunft. Du hast das vorher schon einmal gesagt, aktuell schaut es nicht ganz so rosig aus. Nach 15 Spielen ist man Letzter in der Championship. Jetzt als Fan gesehen, was wünschst du dir denn noch für die Zukunft oder was würdest du gern noch einmal mit QPR erleben?
Der Wunsch geht sicher in die Richtung, dass es den Verein in der jetzigen Form auch weitergibt. Es gibt ja auch Negativbeispiele ohne Ende, dass ja Vereine in Insolvenzen schlittern, mit Eigentümern Probleme haben. Also da hoffe ich einfach, dass der Verein weiter bestehen kann, so wie er das jetzt tut. Sei es auch eine Liga tiefer, das kann auch mal heilend sein, dass man sich dort wieder neu sortiert, ein bisschen aus den Financial Fairplay-Regularien draußen ist, eine Liga tiefer, dann vielleicht ja sich eben wieder neu durchstarten kann. Ansonsten habe ich sportlich eigentlich keine wirklichen Ansprüche jetzt. Ich denke, wenn der Verein ja sich in der zweiten Liga halten kann, wäre das super. Premier League verläuft eher so bei einem Aufstieg, dass man halt dann hinten gegen den Abstieg spielt, weil die Gegner in der Premier League halt noch einmal in einer anderen Kategorie finanziell unterwegs sind. Also das sind kurze Ausflüge in die Premier League, bevor man dann wieder sozusagen dort spielt, wo man hingehört. Und ja, also wenn's so weitergeht, also ein Stabilisieren in der Championship, würde ich mir wünschen und ein Vermeiden des Abstiegs heuer.
Das war's vom Palestra Podcast zur Fußballstadt London. Wer noch tiefer in das Thema eintauchen will, dem können wir die aktuelle Palestra Bibliothek nur wärmstens empfehlen. In unserer nächsten Folge wartet ein Gespräch mit Werner Gregoritsch. Der Ex-Teamchef des U21-Nationalteams spricht über Fußball und Familie.